Ja, schönen guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sehr verehrte Sachverständige, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung, die noch kommen werden, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie alle herzlich begrüßen zu unserer öffentlichen Anhörung hier im Gesundheitsausschuss, die wie immer eine Mischung aus Präsenz- und Online-Meeting ist. Und vorab möchte ich die Sachverständigen, die online zugeschaltet sind, bitten, sich also erstmal mit ihrem Namen anzumelden, damit für uns erkennbar ist, wer da ist, und auch jetzt erstmal ihre Mikrofone auszuschalten. Ja, meine Damen und Herren, in der heutigen Anhörung beschäftigen wir uns mit der psychotherapeutischen Versorgung in Deutschland, ein Thema, das viele umtreibt. Dazu liegen zwei Anträge der AfD-Fraktion vor, einmal Psychotherapeuten bedarfsgerecht ausbilden, Weiterbildung sichern auf der Drucksache 21-1568 und Streichung der Konsiliarberichtspflicht vor Beginn einer Psychotherapie auf Drucksache 21-1571. Auch die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat einen Antrag vorgelegt, psychotherapeutische Versorgung strukturell stärken auf der Drucksache 21-4954. Beide Fraktionen machen sich Sorgen um die psychotherapeutische Versorgung der Menschen in Deutschland. Sie fordern daher unter anderem, dass der Bedarf an Studienplätzen ermittelt wird und dass die Kosten für ambulante und stationäre psychotherapeutische Weiterbildungsstellen quantifiziert werden und die Finanzierung sichergestellt wird. Außerdem verlangt die AfD, dass die sogenannte Konsiliarberichtspflicht abgeschafft wird. Darüber und über weitere Fragen der psychotherapeutischen Versorgung wollen wir in der kommenden Stunde mit Ihnen, sehr geehrte Sachverständige, sprechen. Bevor wir beginnen, will ich noch einige Anmerkungen zum Ablauf der Anhörung machen. Die öfter da sind, kennen das. Uns stehen heute 60 Minuten für Fragen und Antworten zur Verfügung. In der Zeit werden die Fraktionen abwechselnd Fragen an die Sachverständigen stellen. Es beginnen die Fraktionen, die die Vorlagen formuliert haben. Das sind in diesem Fall heute die AfD-Fraktion und die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Die weitere Reihenfolge orientiert sich dann an der Stärke der Fraktionen und beruht auf einer ausschussinternen Vereinbarung. Es wird immer eine Frage an einen Sachverständigen oder eine Sachverständige gestellt. Frage- und Antwortzeit sind auf insgesamt 3 Minuten beschränkt. Ich darf Sie daher bitten, Wortbeiträge möglichst kurz zu halten, damit viele Fragen gestellt werden können und viele Sachverständige zu Wort kommen. Die Anhörung wird wie immer live im Parlamentsfernsehen übertragen und das Wortprotokoll der Anhörung im Anschluss auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht. Die aufgerufenen Sachverständigen, die online teilnehmen, weise ich noch darauf hin, dass Sie, wenn Sie sich hier freischalten, auf einem Videowürfel zu sehen und zu hören sind. Und Ihr Bild wird danach auch im Parlamentsfernsehen bzw. im Videostream übertragen. Es kann auch sein, dass Ihr Bild nach Ihrem Redebeitrag möglicherweise noch hier gesehen und im Internet bzw. Parlamentsfernsehen übertragen werden kann. Ich bitte die Sachverständigen, entsprechend der Regelung in § 70 Absatz 6 Satz 3 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages beim ersten Aufruf, wirklich aber auch nur im ersten, etwaige finanzielle Interessenverknüpfungen in Bezug auf den Beratungsgegenstand offenzulegen. Das soll unsere öffentlichen Anhörungen sowohl für die Abgeordneten als auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer noch transparenter machen. Und ich danke auch den Sachverständigen, die uns eine schriftliche Stellungnahme eingereicht haben. Auch diese wird auf der Seite des Ausschusses veröffentlicht. Und noch Hinweise an die Gäste auf der Galerie. Beifallsbekundungen, Zwischenrufe oder die Aufzeichnung der Anhörung mit Smartphone oder anderen Geräten sind nicht gestattet. So, das waren jetzt meine Hinweise und wir beginnen mit der Anhörung. Die erste Frage stellt die Fraktion der AfD. Frau Schießel, bitte.
Ja, erstmal herzlichen Dank an die Sachverständigen, dass Sie heute da sind. Meine erste Frage geht an den GKV-Spitzenverband. Können Sie ausschließen, dass Praxen aus wirtschaftlichen Gründen künftig Privatversicherten oder Selbstzahlern mehr Vorrang gewähren? Falls ja, auf welcher empirischen Grundlage?
also wir haben eine, Entschuldigung, Thorsten Fürstenberg, GKV Spitzenverband, ich habe keine Interessenkonflikte. Wir haben ja eine Besonderheit in der psychotherapeutischen Versorgung, indem wir davon ausgehen, dass der Zugang zur Versorgung, dass bis vor kurzem auch die Vergütung der Versorgung und dass der Umfang der Versorgung deutlich besser ist als im privatärztlichen Bereich. Und von daher sehe ich da überhaupt keine Probleme, auch in Zukunft, dass wir eine bessere gesetzlich versicherte Versorgung der gesetzlich Versicherten haben als der Privatversicherten. Das ist nicht unser Hintergrund an der Stelle, aber das ist in diesem Bereich einfach so. Sie wissen, es gibt private Krankenversicherungen, die umfassen gar nicht die psychotherapeutische Versorgung. So. Und das ist glücklicherweise in der GKV vollkommen anders.
Dankeschön. Dann wäre die Grünen an der Reihe. Kirsten Kappert-Gonter, bitte.
Ja, schön. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine erste Frage geht an die Vorsitzende der Bundespsychotherapeutenkammer, Frau Dr. Andrea Benecke. Frau Dr. Benecke, der Lancet beschreibt eine Mental Health Crisis, die auch Deutschland, aber auch weltweit zunimmt und beschreibt einen steigenden und bislang nicht gedeckten Versorgungsbedarf. Und vor diesem Hintergrund würde ich gerne wissen, warum aus Ihrer Sicht die Reform der Bedarfsplanung zwingend notwendig ist und gerade um Kinder und Jugendliche besser zu versorgen und das auch in ländlichen und strukturschwachen Regionen. Und falls die Zeit noch ausreicht, wäre ich dankbar, wenn Sie auch noch sagen könnten, was die Bundesregierung tun muss, um die Finanzierung der Weiterbildung abzusichern.
Ja, Andrea Benecke, ich habe auch keine Interessenskonflikte. Vielen Dank für die Frage. In der Tat ist es so, dass zahlreiche Studien deutlich machen über die letzten Jahre, dass es Kindern und Jugendlichen in der ganzen Welt, aber auch in Deutschland deutlich schlechter geht als vor der Corona-Pandemie. Das hat vielerlei Ursachen. Wir sehen, dass schwere Krankheitsverläufe zunehmen. Wir wissen auch, dass ungefähr 50% der psychischen Erkrankungen, die sich im Erwachsenenbereich zeigen, schon im Kindes- und Jugendalter auch angefangen haben, begonnen haben. Das heißt, es ist da ganz besonders wichtig, frühzeitig die psychischen Belastungen, psychischen Erkrankungen zu diagnostizieren, letztlich auch zu behandeln, weil natürlich lange Krankheitsverläufe dann drohen, wenn keine Behandlung stattfindet. Und das wiederum ist mit erheblichen individuellen, sozialen, volkswirtschaftlichen Folgekosten dann verbunden. Und umso wichtiger ist es dann eben frühzeitig zu erkennen und eingreifen zu können, behandeln zu können. Und da kommen wir dann zur wohnortnahen psychotherapeutischen Versorgung, die so insbesondere auf dem Land in strukturschwachen Gebieten nicht gegeben ist. Dort wartet man monatelang oft auf Hilfe, auf psychotherapeutische Unterstützung. Und das betrifft natürlich nicht nur die Kinder, die betroffen sind, sondern eben auch die ganze Familie, die darunter letztlich mitleidet. Das zugrunde liegende Problem ist dabei, dass die Bedarfsplanung, so wie wir sie heute kennen, im Grunde gestrickt worden ist für Erwachsene, die eben auch größere Strecken zurücklegen können, wenn sie denn einen Psychotherapieplatz suchen und den nicht in unmittelbarer Nähe vielleicht auch finden. Die Kinder- und Jugendlichen-PsychotherapeutInnen machen davon dann ungefähr 20% aus der gesamten Bedarfsplanung, wie wir sie heute kennen. Und das eben wird genauso verteilt nach dem Muster wie für die Erwachsenen. Und das ist nicht zielführend. Insbesondere auf dem Land und in strukturschwachen Gebieten ist das schwierig.
Dankeschön. Dann wäre jetzt die CDU-CSU-Fraktion an der Reihe.
Vielen Dank.
Frau Zollner, bitte.
Dankeschön. Und zwar geht meine Frage an die Sachverständige Miriam Pickel-Lowick. Bitte berichten Sie uns von Ihrem Alltag als Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Was bräuchten Sie, damit Sie die bestmögliche Versorgung gewährleisten könnten?
Frau Pickel-Lowick ist online zugeschaltet. Bitte schön.
Ich habe ebenfalls keine Interessenskonflikte und danke, dass ich die Möglichkeit habe, heute hier zu Ihnen zu sprechen. Sehr geehrte Abgeordnete, wenn Sie jetzt bei mir in der Praxis anrufen, wird Ihnen meine Mitarbeiterin mitteilen, dass wir bis Ende September, Mitte September keine Ressourcen mehr haben für Erstvorstellungen oder auch für die Sprechstunde. Das heißt, die Eltern sind verzweifelt. Entsprechend müssen meine Angestellten die Eltern stabilisieren. Wir versuchen sie natürlich weiter zu vermitteln, aber ehrlicherweise, wohin Ja, Kolleginnen, Kollegen, Ärzte, Beratungsstellen völlig überlaufen. Und ja, ich würde gerne bei Frau Dr. Benecke anknüpfen. Ich bin oder wir haben eine Praxis auf dem Land. Notfälle versuchen wir immer irgendwie einzuschieben. Und Notfälle wie Suizidalität. Wir kriegen das irgendwie hin, das möglich zu machen. Das heißt, wir bleiben abends in der Regel länger. Wenn wir eine Ersteinschätzung gemacht haben, also so eine reguläre Erstvorstellung stattgefunden hat, warten Kinder und Jugendliche in der Regel 6 Monate bis 7 Monate, bis wir sie dann überhaupt in Therapie nehmen können. Zwischen dem Patientenwechsel telefoniere ich dann immer die 10 Minuten, die es da gibt, mit Ärzten, Kollegen, Schulen, Jugendamt. Das mache ich nahezu unentgeltlich, ist aber unheimlich wichtig für den Behandlungserfolg bei Kindern und Jugendlichen. Da würde ich mir eine faire Bezahlung dieses Aufwandes dann doch wünschen wollen. Trotz des Strukturzuschlags können wir uns in unserer Praxisgemeinschaft nur für tatsächlich 12 Stunden eine Verwaltungskraft leisten. Unser Verwaltungsaufwand beträgt aber tatsächlich 24 Stunden. Sie wollen von mir wissen, liebe Frau Zöllner, wie die bestmögliche Versorgung ausschauen könnte, was ich dazu brauche. Ehrlicherweise muss ich Ihnen sagen, das ist für mich gerade eine wirklich irrelevante Frage angesichts dessen, ja, dass es Honorarkürzungen gibt, dass es Budgetierungen gibt, dass mein Versorgungsauftrag limitiert werden soll, finde ich, ist das relevante Thema. Wir haben Existenzängste. Vielleicht gibt es mich bald nicht mehr. Vielleicht gibt es viele Kolleginnen und Kollegen nicht mehr. Die Praxen machen zu. Das heißt, der wichtigste Schritt ist momentan, die ambulante Versorgung zu sichern. Und wenn die gesichert ist, ist es zwingend notwendig für Psychotherapie, das Erstzugangsrecht zu ermöglichen, zu behalten. Der Weg über einen Arzt, das ist ein Umweg für psychisch kranke Menschen. Den können die oft nicht schaffen, nicht möglich machen. Das heißt, das Erstzugangsrecht fernab eines Primärarztsystems bedeutet Suizidprävention und Prophylaxe vor Chronifizierungen.
Dankeschön. Dann ist die AfD an der Reihe. Frau Hess, bitte.
Danke, Frau Vorsitzende, und danke an die Experten, die heute sich die Zeit für uns genommen haben. Meine Frage geht an Frau Dr. Benecke von der Bundespsychotherapeutenkammer. Ihr Kollege hat ja in der letzten Anhörung bestätigt, dass ein Psychotherapeut, der seinen ersten Patienten in seiner Praxis empfängt, meist Schulden hat in Höhe von 120.000 bis 180.000 Euro. Und dazu kommt jetzt eine Honorarkürzung von 4,5%. Allerdings steht ebenfalls eine nachgelagerte Budgetierung im Raum. Können Sie diese Einschnitte, die 4,5% und die Budgetierung, zu einer Summe zusammenführen? Das heißt, wie viel Prozentpunkte Honorar wird die GKV-Reform einen Psychotherapeuten kosten? Und wenn Sie dann noch eine Sekunde Zeit hätten, vielleicht uns mal ein bisschen Realität zu schenken. Was kostet es eine ambulante Praxis, wenn dort die gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildung durchgeführt wird? Danke.
Also genaue Kosten kann ich Ihnen nicht nennen. Das hängt letztlich davon ab, wie denn die Rückführung in die MGV dann aussehen wird. Das wird von den kassenärztlichen Vereinigungen der Länder jeweils dann entschieden. Und insofern wird man abwarten müssen, wie dieser Zuschnitt, wie dieser Einschnitt am Ende ausgestaltet wird, bevor man das wirklich am Ende seriös beziffern kann. Es ist schon so, dass Frau Pigelowik hat es ja auch gesagt, dass die Angst in den Praxen durchaus groß ist, gerade bei denen mit heftigem Versorgungsauftrag, die in der Regel mehr arbeiten als eben genau diese Hälfte des vollen Versorgungsauftrages. Und die werden dann zukünftig schätzungsweise sich gut überlegen müssen, wenn die Zeitkapazitätsgrenzen greifen, wie viel sie am Ende über die rechnerisch 18 Therapiestunden hinaus arbeiten. Insofern rechnen wir schon damit, dass eine Verringerung der Behandlungskapazitäten erfolgen wird. Und das wiederum wirkt sich natürlich auf die Honorare aus. Und wenn man eben jetzt zu Buche schlägt, wie Sie gesagt haben, dass die Anfänger, die Berufsanfänger am Ende natürlich auch sich verschuldet haben, um einen Kassensitz zu übernehmen, dann kriegt das natürlich eine gewisse Brisanz, die dafür sorgt, dass die Existenzängste umso größer sind. Ach, die Weiterbildung habe ich unterschlagen. Die Weiterbildung müsste gesichert werden in den Praxen mit einem monatlichen Zuschlag von ungefähr 2.900 Euro, die manche kassenärztlichen Vereinigungen in den Ländern im Moment bezahlen. Und damit wäre dann möglich, eine adäquate Honorierung zu ermöglichen und den Fachpsychotherapeutenstandard zu sichern.
Dankeschön, Kollege Schwarze für die SPD-Fraktion.
Vielen Dank. Meine Frage geht an die BAG Selbsthilfe und Herrn Dr. Danner. Vielleicht können Sie noch mal ausführen, welche Folgen es haben wird für die Menschen, die ja nach Versorgung suchen, wenn sich diese Ausgangslage im Moment nicht verbessern wird.
Ja, Martin Danner ist
online, genau.
Genau, Martin Danner, BAG Selbsthilfe, keine persönlichen Interessenkonflikte. Ja, zunächst mal ist es ja so, dass die ohnehin schon beträchtlichen Wartezeiten dann natürlich zunehmen werden und so, dass wenn psychische Erkrankungen nicht zeitnah behandelt werden, in vielen Fällen es halt zu Verschlimmerungen, zu Chronifizierungen kommt. Und das ist natürlich sowieso aus Patientensicht eine Situation, die so nicht eintreten darf und eintreten soll. Aber auch wenn wir uns die Kosten fürs Gesundheitswesen anschauen, ist es natürlich so, dass solche Verschlimmerungen, Chronifizierungen natürlich dann auch wieder aufwendigere Behandlungsbedarfe nach sich ziehen und oftmals ja eine Intervention dann bei Krisen oder gar stationäre Aufenthalte erforderlich sind, sodass wir da natürlich auch mit ganz massiven Kostenfolgen fürs Gesundheitswesen rechnen müssen. Darüber hinaus aber auch die anderen sozialen Sicherungssysteme im Blick behalten. Es ist so, dass die psychischen Erkrankungen schon heute die Hauptursache für Erwerbsminderungssituationen sind und auch die dritthäufigste Ursache, was Krankschreibungen angeht. Und aus unserer Sicht ist natürlich dann auch absehbar, dass sich diese Situation dann eher verschlechtern wird. Und das muss man ja sozusagen bei aller Orientierung an Kostenrahmen für die Psychotherapie ja auch immer mitbedenken. Und insbesondere ist es natürlich so, dass wir sowieso schon eine Mangelsituation auf dem Land haben. Die wird sich sicherlich dann eher noch verschlechtern. Haben wir ja gerade auch schon eindrucksvoll gehört. Und das muss natürlich dann auch entsprechend bedacht werden. Und zu den Kindern und Jugendlichen ist ja auch schon gesagt worden, dass das natürlich Behandlungsbedarfe sind, die unter Umständen ja auch viel zeitintensiver sind und andere Bedarfe erfordern. Und wenn dann eine Verknappung eintritt, ist natürlich so, dass gerade diese Fälle dann im Versorgungsgeschehen sozusagen noch in eine prekärere Versorgungssituation hineinkommen.
Dankeschön. Dann wäre Bündnis 90 Die Grünen. Kirsten Kappert-Gonter, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine nächste Frage geht an Professor Peter Brieger von der Aktion Psychisch Kranker. Herr Professor Brieger, im Kabinettsentwurf der Bundesregierung zur Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung sind auch Einsparungen in der psychotherapeutischen Versorgung vorgesehen. Aus unserer Sicht ist das kurzsichtig und wird mittelfristig nicht nur zu einem Qualitätsverlust, sondern auch zu steigenden Kosten führen. Könnten Sie ausführen, ob Sie glauben, dass die in unserem Antrag formulierten Maßnahmen, insbesondere die Stärkung ambulanter und gemeindenaher Strukturen, der Ausbau der Komplexversorgung sowie verbesserte Anschlussbehandlung aus Ihrer Sicht einerseits zu einer Qualitätsverbesserung und andererseits zu einer nachhaltigen Kostenreduktion im Versorgungssystem beitragen könnten?
Professor Brieger ist online. Bitte schön.
Genau, ich bin online dann, zugeschaltet, keine Interessenskonflikte. Ich vertrete die Aktion Psychisch Kranke hier. Vielen Dank für die Frage, eine sehr wichtige Frage. Ein Problem ist ja, dass die absolut notwendige Psychotherapie oft nicht dort gut ankommt, wo sie gebraucht wird. Wir haben die Brüche, wir haben die Schnittstellenproblematik, wir haben das Problem, dass die Schwerkranken oft nicht in dem Maße die Psychotherapie bekommen, die sie bräuchten. Die Kürzungslogik ist in dieser Hinsicht ein Problem, denn die Zugänge werden erschwert, Wartezeiten verlängern sich und Behandlungsabbrüche wird es noch häufiger geben. Deswegen glaube ich, ist der Antrag von seiner Zielsetzung richtig, denn durch die Kostenreduktion wird es gelingen, besser Notfallkontakte, die Übergänge hinzubekommen. Wir brauchen eine bessere Entwicklung der ambulanten Komplexbehandlung. Wir müssen dahingehend arbeiten, dass Menschen mit schweren und chronischen psychischen Erkrankungen tatsächlich einen guten Zugang in die Psychotherapie bekommen. Und wir brauchen eine Abstimmung mit dem psychosozialen Hilfesystem. Wir brauchen auch eine bessere Vernetzung mit den Kliniken nach der Entlassung. Wir müssen stationäre Behandlungen viel mehr vermeiden durch Ausbau der ambulanten Strukturen. Und deswegen sind aus meiner Sicht die in dem Antrag Bündnis 90 Grüne formulierten Maßnahmen absolut richtig. Sie werden tatsächlich dazu führen, dass in der Summe die Krankheitslast zurückgeht und damit auch entsprechende Belastungen mittelbar zurückgehen werden. Das ist aus meiner Sicht ein sehr wichtiger Aspekt. Essentiell ist aber aus meiner Sicht ein besserer Zugang und eine bessere Steuerung in diesem Bereich. Da haben wir tatsächlich Schwachstellen und wir müssen die Sektorengrenzen besser überwinden in diesem Bereich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Dankeschön. Für die Linke spricht Frau Schötz. Bitte schön.
Ja, danke, Frau Vorsitzende. Danke auch an die Sachverständigen. Meine Frage geht an die Deutsche Psychotherapeutenvereinigung. Herr Dr. Maas, bitte schildern Sie uns, warum die von der Bundesregierung geplante Rückkehr in das kassenärztliche Gesamtbudget bei der Psychotherapie drastische Auswirkungen für das Versorgungsangebot hat.
Ja, vielen Dank. Enno Maas, Deutsche Psychotherapeutenvereinigung, keine persönlichen Interessenskonflikte. Und als Ehrenamtler tätig in den Kassenärztlichen Vereinigungen, Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Und für den Hintergrund ist ganz wichtig, dass seit 2013 beinahe alle psychotherapeutischen Leistungen extrabudgetär vergütet werden. Also wirklich ein gewachsenes System. Und eine Rückkehr jetzt ins Gesamtbudget, in die sogenannte mobilitätsbedingte Gesamtvergütung, führt dazu, dass wirklich chaotische Prozesse in den KVen losgehen, weil wir als Psychotherapeutin von der Vergütungsstruktur anderen Regularien unterlegen, wie das bei den Ärzten der Fall ist. Und wenn man sich auskennt in dem System, dann kann man jetzt schon relativ gut abschätzen, dass das zu Versorgungseinbrüchen etwa um 25% führen wird, Stand heute, weil wir wissen, wie die MGV und die kassenärztlichen Vereinigungen funktionieren. Deswegen fordern wir dringend jetzt im GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz den Paragraphen 87d, das ist der zu der Honorierung, Absatz 4 Satz 1, um einen Passus zur Psychotherapie zu erweitern, in dem nämlich die Leistungen der psychotherapeutischen Behandlung nach Paragraph 28 Absatz 3 Satz 1 und der neuropsychologischen Psychotherapie extrabudgetär vergütet werden. Also vielleicht kurz zum Hintergrund. Wir werden seit Jahren die Psychotherapeutin mit einer sogenannten Mindestvergütung, die durch die BSG-Rechtsprechung alle Jubeljahre wieder erneuert werden müssen, vergütet. Das heißt also, hier ist nicht mehr weiter abzusenken, wie es sonst in der MGV der Fall ist, wenn Leistungsausweitungen oder Preissteigerungen kommen. Das heißt also, da bei uns der Punktwert nicht abzusenken ist, muss es zwingend eine Begrenzung der zu erbringenden Leistungsmenge geben, weil der Preis stabil bleiben muss, laut Gesetz und Rechtsprechung. Problem wurde schon von Frau Benecke angesprochen. Derzeit kann man auf einem hälftigen Versorgungsauftrag, die 70% aller psychotherapeutischen Versorgungsaufträge ausmachen, bis zu 30 Therapiesitzungen in der Woche erbringen. Wenn das jetzt so kommt, dann fallen wir nach allen Erfahrungen in den kassenärztlichen Vereinigungen und Strickereien der MGV wahrscheinlich auf die BSG-Rechtsprechung so wie immer zurück. Und das wären 18 Sitzungen. Das heißt also hier 12 Sitzungen in der Woche weniger bei 70% der Versorgungsaufträge. Und wenn man das auf die Gesamtversorgung hochrechnet, wo es ja noch 30 ganze Sitze gibt, 30%, dann macht das mehr als 25% aus. Und jetzt kann man natürlich Hoffnung haben, dass sich das irgendwo ausweitet. Aber die Erfahrung der letzten 20 Jahre, wir mussten bis zum Bundesverfassungsgericht klagen, zeigt, dass das schiefgehen wird.
Dankeschön. Die CDU-CSU ist an der Reihe und das macht der Kollege Reddick. Bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich hätte eine Frage an den GBA, an Herrn Hecken. Und zwar haben wir es heute auch schon gehört, Bedarfsplanung Kinder und Jugendliche und ländlicher Raum. Geht aus Ihrer Sicht das Vorhaben, das wir auch fest im Koalitionsvertrag vereinbart haben und bei dem wir auch fest vereinbart haben, uns da jetzt auf den Weg zu machen, das in die richtige Richtung? Und vor allem kann es damit gelingen, mit einer neuen Bedarfsplanung mit Blick auf Kinder und Jugendliche, aber vor allem auch den ländlichen Raum, das Problem mit den Wartezeiten besser zu adressieren, die Versorgungsstruktur und vor allem auch die regionalen Unterschiede, die wir im Moment in der Versorgung haben, an vielen Stellen zu verbessern. Vielen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank, Josef Hecken, gemeinsamer Bundesausschuss, keine Interessenkonflikte. Herzlichen Dank für die Frage, Herr Abgeordneter. Ja, der Antrag der Grünen geht absolut in die richtige Richtung, so wie auch der Koalitionsvertrag die richtigen Probleme adressiert. Wir haben ein strukturelles Problem in doppelter Hinsicht bei der Beplanung der Sitze von Kindern und jugendlichen Psychotherapeuten, die durch gesetzliche Regelung als Prozentanteil an die Erwachsenensitze gekoppelt sind und in keiner Weise davon abhängen, wie viele Kinder in einem Planungsraum beheimatet sind, die in keiner Weise davon abhängen, ob es da unterschiedliche Morbiditäten bei Kindern und Jugendlichen gibt, sondern die schlicht und ergreifend runterrechnen von den Verhältniszahlen in der jeweiligen Region aufgrund der Morbidität von Erwachsenen, was dann rein hypothetisch zur Versorgung von Kindern und Jugendlichen zur Verfügung steht. Das deckt die Bedarfe natürlich überhaupt nicht ab, weil Kinder und Jugendliche ganz andere Bedarfe haben als Erwachsene und das blockiert auch noch die Ausweitung, weil die 20% der Sitze eben zwingend sind. Entweder werden sie besetzt von einem Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeut oder nicht, dann stehen sie aber für die Versorgung nicht zur Verfügung. Vielleicht brauche ich mehr Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten, ich kann aber nicht mehr zulassen, weil die 20% dies hemmen. Deshalb, der Weg ist egal, ob man das jetzt durch eine gesonderte Planungsgruppe macht oder irgendeine andere Logik. Deshalb ist es wichtig, dass wir abgeleitet von den speziellen Behandlungsbedarfen für Kinder und Jugendliche separate Verhältniszahlen bilden und abgeleitet von diesen separaten Verhältniszahlen nicht so komplex in 5 Planungsregionen, sondern in städtischen Bereich und eher in ländlichen Bereich dann eben abbilden eigenständige Verhältniszahlen, die dann auch tatsächlich die Bedarfe widerspiegeln. Was die ländlichen Räume angeht, spezielles Problem, Animation zur Niederlassung. Hier kann ich nur den Appell geben, dass eben die Länder die Möglichkeiten, die der 101 ihnen gibt, bei besonderen Bedarfen dann in den jeweiligen Planungsausschüssen eben auch ergreifen. Das wird nicht gemacht. Es wird allenthalben gejammert, aber es passiert sehr, sehr selten. Und was die Problematik der halben Sitze angeht, will ich an der Stelle auch sagen, da sehe ich auch ein ganz echtes Problem. Wir haben in der Vergangenheit den Hauptaufwuchs, der entfällt auf die halben Sitze. Und wenn die jetzt auf die 18 Stunden runtergedeckelt werden, dann fallen wesentliche Teile der Versorgung weg.
Dankeschön. Dann ist die AfD an der Reihe. Frau Schießel, bitte.
Ja, meine Frage geht an Frau Pickel-Lowick. Und zwar, wie wirkt sich eine schlechtere Vergütung gerade in der Kinder- und Jugendpsychotherapie aus, wo die Behandlung oft mehr Koordination, mehr Krisenmanagement und mehr Umfeldarbeit erfordert? Und könnten Sie unter den neuen Bedingungen wirtschaftlich gezwungen sein, mehr Privatversicherte oder Selbstzahler zu behandeln, obwohl der Bedarf bei gesetzlich versicherten Kindern und Jugendlichen besonders hoch ist?
Bitte schön, Frau Pickel-Lowick.
Zunächst denke ich, dass die Budgetierung und die Honorarkürzung sich erstmal auf alle Praxen auswirken werden. Natürlich ist der Koordinationsbedarf bei Kindern und Jugendlichen viel höher. Diesem Koordinationsbedarf soll ja eigentlich diese Komplexversorgung Abhilfe schaffen. Sie sagten, wir müssen die ausbauen. Ich würde sagen, wir müssen die erstmal ausrollen und in die Umsetzung bringen. Bei uns hier in der Region ist es tatsächlich so, wir haben uns bemüht, diese Komplexversorgung umzusetzen, daran teilzunehmen, scheitert aber an Formalitäten, wenn der kooperierende Psychiater eine bestimmte Ziffer abrechnet. Und ich würde es an seiner Stelle wirklich genauso tun, hebelt das die komplette Komplexversorgungsumsetzung hier bei uns aus. Also das ist in Bayern eine Tatsache. Der Koordinationsbedarf, den ich jetzt schon leiste, den kriege ich nahezu überhaupt nicht bezahlt. Also der geht so in dieser Grundpauschale pro Quartal auf. Das müssten so um die 30 Euro brutto sein. Und für dieses Geld telefoniere ich wirklich mit allen. Und für dieses Geld, also mit allen Beteiligten. Und für dieses Geld führe ich auch Krisentelefonate mit Eltern.
Dankeschön. Dann ist die SPD an der Reihe. Kollege Höchsel, bitte.
Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Ich hätte eine Frage an die Bundespsychotherapeutenkammer. Ja, mich interessiert insbesondere die Perspektive der jungen Absolventinnen und Absolventen, die uns ja natürlich sehr intensiv auch angesprochen haben und uns interessiert, ob sie die derzeitige finanzielle Rahmenbedingung der Weiterbildung überhaupt noch für geeignet, ausreichend Nachwuchs für die psychotherapeutische Versorgung zu gewinnen.
Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist in der Tat außerordentlich schwierig. Wir haben seit 2022 schon erste Absolventinnen der neuen Masterstudiengänge. Wir gehen davon aus, dass wir ungefähr eine niedrige dreistellige Zahl haben an Menschen, die in Weiterbildung sind. Wir haben aber demgegenüber Absolventinnen der letzten Jahre aus den Masterstudiengängen, die jeweils um die 2500 Menschen betragen. Das heißt, das summiert sich auf und der Gap zwischen denjenigen, die schon eine Weiterbildung haben, beziehungsweise den Stellen, die es dann da auch gibt, und denjenigen, die suchen, der dürfte sich im vierstelligen Bereich bewegen. Das ist ein großes Problem. Und wir brauchen insofern mehr Geld im System. Man muss es so deutlich sagen. Aus den Einnahmen, die die PTW, die Psychotherapeutinnen in Weiterbildung, generieren können im Rahmen ihrer Weiterbildung, ist es nicht möglich, die angemessenen Honorare, die angemessenen Löhne zu bezahlen und gleichzeitig den Fachpsychotherapeutenstandard zu gewährleisten, der aber geschuldet wird. Das heißt, da fallen mit rein die Supervisionen, die nötigen für die Behandlungsleistungen, genauso wie die spezifischen Fachkenntnisse, die erworben werden müssen, und die Selbsterfahrung, die für uns als Beziehungsgestalter in Therapien unendlich wichtig ist. Deswegen wird es außerordentlich schwierig, diese Weiterbildung zu stemmen. Im Moment sehen wir sehr schwarz, und das wird sich bemerkbar machen in der Versorgung Anfang der 30er Jahre, wenn wir keinen Nachwuchs bis dahin generieren können. Bis dahin gibt es die Ausbildung dann nicht mehr, die im Moment noch PP und KJP auf den Markt bringt. Aber dann ist damit Schluss, und wir haben dann niemanden, der die ausscheidenden Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten ersetzt.
Dankeschön. Darfst du nicht. Du darfst immer nur eine Frage stellen in diesem Verfahren. Dann wäre jetzt Bündnis 90 Die Grünen dran, Kirsten Kappert-Gonter.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine nächste Frage geht noch mal an Professor Brieger von der Aktion Psychisch Kranke. Herr Professor Brieger, Sie haben ja eben schon erläutert, dass es gerade für schwer und chronisch psychisch Kranke schwierig ist, überhaupt ins Versorgungssystem zu kommen. Und ich würde gerne Ihren Ausführungen entnehmen, welche strukturellen Defizite aus Ihrer Sicht das im Versorgungssystem bisher bestehen, welche sind da besonders ausschlaggebend und welche strukturellen Reformen sind notwendig, um hier die Versorgung gerade dieser Patientinnengruppe zu stärken, und welche Rolle kann dabei die Psychotherapie einnehmen?
Vielen Dank für diese Frage, die sehr wichtig ist. Ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, das Defizit ist, dass insbesondere schwere, chronische oder komplex psychisch kranke Menschen große Schwierigkeiten haben, die Hilfen zu bekommen. Also wir müssen uns fragen, ob das System wirklich immer bedarfsgerecht ist, und wir bräuchten eine bessere Koordination in diesem Bereich. Das liegt daran, dass die Behandlung zersplittert ist. Es gibt weder die Zusammenarbeit zwischen Krankenhaus und dem niedergelassenen Bereich funktioniert besonders gut. Es wird aber auch nicht belohnt, dass diese gut funktioniert. Also es ist eine wechselseitige Zusammenarbeit, die da einfach besser sein könnte und besser sein müsste. Wir bräuchten eine bessere Krisenversorgung, denn die Termine, wenn die lang dauern, die Krise ist jetzt und nicht in einer Woche und auch nicht in einem Monat. Das heißt, wir brauchen zeitnahe Möglichkeiten und auch Möglichkeiten, die letztlich 24/365 sind, auch im Sinne einer Krisenversorgung. Wir haben eine zunehmende Zersplitterung der Versorgung, das wurde schon angesprochen, zwischen Stadt und Land und zwischen Kindern und Erwachsenen. Das sind immer noch mehr problematische, und die Zusammenarbeit mit Gemeindepsychiatrie und mit den anderen Sozialhilfe, mit den anderen Büchern ist auch ein Problem. Deswegen gehen die Reformvorschläge in die richtige Richtung. Ich glaube, es ist wichtig, eine bedarfsgerechte Bedarfsplanung zu haben. Es ist wichtig, ambulante Komplexversorgung zu stärken. Und es muss auch eine verlässliche Anschlussbehandlung nach Klinikaufenthalten gewährleistet sein, damit die Stabilisierung nicht an den Krankenhaustüren endet. Denn der essentielle Aspekt ist, ambulante Psychotherapie ist natürlich auch ist Therapie, aber es ist auch ein Präventionsaspekt. Wir halten dadurch die Menschen gesund und das ist ein ganz essentieller Anspruch und Auftrag, der aber nur dann funktioniert, wenn diese Sektoren ineinandergreifen, wenn die wirklich zusammenarbeiten. Vielen Dank für die Frage.
Dankeschön. Dann ist die CDU-CSU an der Reihe. Frau Zollner, bitte.
Vielen Dank. Ich würde gerne noch mal bei Professor Hecken nachfragen, und zwar in Bezug auf die Bedarfsplanung. Jetzt haben Sie ja angesprochen, dass es dort eben über Sonderbedarfe Möglichkeiten gibt, zusätzliche Sitze zu organisieren. Jetzt in Bayern gibt es eine sehr engagierte Vorsitzende, die zuständig ist für den Bereich in der KV, und die hat es tatsächlich auch erreichen können. Aber das war, in Fränkisch würde man sagen, war das ein Gfreck. Also das war wirklich so schlimm und so schwierig und 1000 Gespräche. So, jetzt wäre natürlich die Bitte, dass wenn das eben über den GBA geht, dass wir dann eine Lösung finden, um eben diese massive Anstrengung ein Stück weit zu reduzieren, sondern eine Lösung zu schaffen, die halt nicht wieder dazu führt, dass am Ende wieder 1000 Schleifen gedreht werden müssen. Das heißt, wie kann denn sowas gelingen, dass man da wirklich was hat valide in der Hand? Denn die Thema halbe Sitze wurde auch angesprochen. Auch das ist noch was, wo ich Sie bitten würde, das noch mal auszuführen, wo wir da einfach Potenzial heben, weil bei den Kindern ist es einfach dringlich. 7 Monate gehen nicht. Die Folgekosten sind nicht abzuschätzen und zu kalkulieren.
Herzlichen Dank für die Frage, Frau Abgeordnete. In der Tat, der Sonderbedarf soll natürlich nicht die Regel werden. Dann hätte das System seinen Planungsauftrag verfehlt. Deshalb meine Aussage, wenn ich abgeleitet von Verhältniszahlen für Kinder und Jugendlichen und von speziellen Morbiditäten, die dort vorhanden sind, eine gesonderte Bedarfsplanung mache für Kinder und Jugendliche, gehe ich davon aus, dass in manchen Bereichen deutlich mehr als diese 20% von den Zahlen her und in anderen Bereichen vielleicht weniger gibt, weil da nur Senioren wie ich leben, die jetzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie nicht mehr reichlich sind, wahrscheinlich auch nicht zugänglich sind. Erster Punkt. Zweiter Punkt, und das sind die halben Sitze, die Sie ansprechen. Wir müssen einfach sehen, wenn wir hier jammern, dass wir einen Berufsgruppenaufwachs im Bereich der Psychotherapie von 25.600 im Jahr 2013 auf 40.000 im Jahr 2024 haben. Das ist ja etwas. Davon sind aber von diesen Aufwüchsen mehr als die Hälfte Aufwüchse, die dadurch entstanden sind, dass Praxissitze geteilt worden sind und diese geteilten Praxissitze volle Versorgungsaufträge erbringen. Ist auch noch gut, wenn Sie diesen vollen Versorgungsauftrag erbringen. Das tun Sie, das zeigen die Honorarumsätze. Denn die Honorarumsätze sind sogar noch stärker gestiegen als die Praxissitze, die entstanden sind. Aber der entscheidende Punkt ist, und das hat Herr Professor Brieger auch schon zweimal so ein bisschen verkappt angesprochen, ist die Frage, wie kann es uns gelingen, dann eben auch eine sachgerechte Priorisierung der Kindern und Jugendlichen Behandlung genauso wie bei den Erwachsenen hinzubekommen, also die richtigen Menschen schnellstmöglich in eine psychotherapeutische Behandlung zu bringen. Und da war meine Idee, die ich seit Jahren über die Dörfer trage, bei den Habensätzen diejenige, dass ich sage, ich kappe nicht die Vergütungsmöglichkeit für die Habensätze, sondern sagen, du darfst über 50% abrechnen. Dafür verlange ich aber, dass du bestimmte Patienten mit bestimmten Schweregraden behandelst. Das hätte einen Sinn, das hätte eine Steuerungslogik und so wird ein Schuh draußen, dann sind wir nicht mehr bei der Freck.
Dankeschön, das wollen wir ja alle. So, dann ist die Linke an der Reihe. Kollegin Schütz, bitte.
Ja, vielen Dank. Herr Dr. Maas, im Koalitionsvertrag steht, wir passen Vergütungsstrukturen an, um eine bedarfsgerechte Versorgung mit Blick zum Beispiel auf die Kurzzeittherapie zu ermöglichen. Jetzt würde mich interessieren, wie Sie als Psychotherapeutinnen mit einer mehrfachen Honorarkürzung neben der allgemeinen auch gerade bei den Kurzzeittherapien die Versorgung verbessern können.
Ja, vielen Dank für diese Frage. Sie haben natürlich völlig recht mit dem leichten ironischen Unterton. Das wird massiv schwieriger. Und es ist ein ganz klares Zeichen, auch was die Wertschätzung und offensichtlich die Akzeptanz, dass psychisch erkrankte Menschen angemessen ambulant versorgt werden müssen. Also wir fordern den Gesetzgeber dringend auf, die Kurzzeittherapiezuschläge beim GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz nicht zu streichen und vor allen Dingen nicht auf die Zukunft hin zu verunmöglichen, wenn man sich den Passus genau anschaut. Zu der Finanzsituation, das betrifft natürlich Kurzzeittherapien, aber auch die anderen Leistungen, sind wir jetzt nach unserer Auffassung, auch Auffassung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, rechtswidrig und willkürlich um 4,5% gekürzt worden, weil hierzu einfach die Mindestvergütung rangezogen wurde und gesagt, die Mindestvergütung ist das, was maximal verdient werden darf. Deswegen können wir um 4,5% absetzen. Das ist völlige Willkür. Normalerweise muss ich entweder die Zeiterbringung verringern, dass man es schneller schafft, 50 Minuten zu erbringen. Das ist aber Unsinn. Oder eben, dass die technischen Leistungsanteile, also die Kosten, höher werden, was ebenfalls unsinnig ist, wenn man sich mal die Nebenkosten und alles andere anschaut. So, das ist schon mal die Ausgangsvoraussetzung, 4,5% weniger. Dann geht es darum, wir sind sowieso schon durch die TSVG-Zuschläge, die bei den Ärztinnen tatsächlich ein bisschen stärker greifen, aber dennoch auch bei den Psychotherapeuten, sind wir in dem Kürzungsrat mit drin. Das ist auch insofern in Ordnung. Aber uns zusätzlich noch mal als Psychotherapeuten explizit zu nennen und hier noch mal einen Förderungszuschlag wegzunehmen, das ist wirklich überproportional unfair. Und man muss sich auch noch mal in Erinnerung rufen, dass es 2020 durch die damalige Regierung, CDU, Große Koalition erneut eingeführt worden, 2020, um die Kurzzeittherapie zu fördern. Die Praxen haben sich umgestellt, die haben ihre Aufnahmekapazität erhöht und gerade diejenigen Praxen, die besonders dem politischen Willen gefolgt sind, nämlich viele Kurzzeittherapien anbieten, viel Durchlauf in den Praxen haben, die werden jetzt überproportional durch diese Kürzung betroffen. Und die werden natürlich ihre Aufnahmekapazitäten anders gestalten, noch zusätzlich zu der Budgetierung, was ich schon gesagt habe. Und man muss sich klar machen, das sind 2/3 aller Psychotherapien und das sind hocheffektive Angebote, die mit viel Aufwand für Diagnostik eingesetzte Therapiestrategien einhergehen. Das war schon richtig vom Gesetzgeber. Und jetzt 6 Jahre das Ganze nicht nur wegzunehmen, sondern auch noch für die Zukunft zu verunmöglichen, ist wirklich ein harter Eingriff in die Selbstverwaltung und in die Praxen.
Dankeschön. Die AfD ist an der Reihe. Frau Hess, bitte.
Ja, herzlichen Dank. Auch meine Frage geht an die Deutsche Psychotherapeutenvereinigung, Herr Dr. Maas. Welche Wartezeiten sind aus Ihrer Sicht mit einer angemessenen Versorgung speziell psychisch erkrankter Kinder und Jugendlichen noch vereinbar? Und ab wann handelt es sich nicht mehr um Wartezeit, sondern eben um eine systematische Unterversorgung? Und welche Konsequenzen müssten aus einem solchen Monitoring erfolgen, wenn sich zeigt, dass Kinder, Jugendliche oder anderweitig schwer psychisch Erkrankte tatsächlich länger warten als eben aus Ihrer Sicht vertretbar? Danke.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ja, ist ein wichtiger Aspekt. Also bei Kindern und Jugendlichen kann man vorwegnehmen, dass die Diagnostiktermine, die im Moment die psychotherapeutische Sprechstunde ist, das Eingangstor in die psychotherapeutische Versorgung für psychisch erkrankte Menschen. Und also ein Diagnostiktermin bei Kindern und Jugendlichen sollte innerhalb von einer Woche, maximal 2 Wochen erfolgen. Man muss sich klar machen, die Entwicklungsprozesse, die familiäre Struktur ist häufig, gerade wenn psychische Erkrankungen eine Rolle spielen, so fragil, dass da nicht lange gewartet werden kann. Also da hängt ja das ganze System mit dran. Die Familien, die Geschwister, die Schule, Kindergarten, andere Bezugspersonen. Und das ist wirklich massiv destabilisierend, wenn Kinder krank sind und tatsächlich wochenlang oder monatelang, wie es jetzt teilweise der Fall ist, warten müssen. Und also man kann sich das vorstellen, wenn man älter wird, merkt man ja, wie schnell die Zeit vergeht und so ein Jahr verrinnt. Und wenn man sich zurückerinnert, wie das mit 5 oder 6 Jahren oder 10 Jahren waren, wie lange Sommerferien waren, dann kriegt man noch mal einen kleinen Vorgeschmack drauf, was alles passiert in der Zeitwahrnehmung bei Kindern und Jugendlichen in dem Alter. Und da sind 6 Wochen, also eine gesamte Sommerferienzeit, viel zu lang für einiges und ganz sicher, um mit einer undiagnostizierten psychischen Erkrankung durchs Leben zu gehen.
Ja, vielen Dank. Dankeschön. Dann ist die CDU wieder in der Reihe. Herr Rennich.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich hätte eine Frage an den Verband der Ersatzkassen, an Frau Elsner. Und zwar hat Herr Hecken ja gerade auch schon einmal dargestellt, was für einen Aufwuchs wir bei der Zahl der niedergelassenen Psychotherapeuten in den letzten Jahren hatten und aber auch beschrieben, was für Herausforderungen da sind bei der Frage Priorisierung und der Ausfüllung von den entsprechenden Sitzkapazitäten. Sie fordern als VDEK ja auch eine stärkere Transparenz über tatsächliche Behandlungskapazitäten und vor allem Anreize für die Behandlung besonders belasteter Patienten. Also um vielleicht eine Verzahnung hinzubekommen, würden Sie den Vorschlag von Herrn Hecken teilen oder was wären Ihre Überlegungen und Ansätze, um da auch eine höhere Anreizwirkung hinzubekommen?
Ja, Ulrike Elzner, Verband der Ersatzkassen, keine Interessenkonflikte. Herr Abgeordneter, vielen Dank für die Frage. In der Tat, Herr Hecken hat wichtige Punkte angesprochen. Deutschland verfügt ja über das umfassendste System der psychotherapeutischen Versorgung weltweit. Wir haben jetzt 40.000 Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in der Versorgung. Das ist in der Tat ein Aufwuchs seit 2015 um mehr als 50% in den Kapazitäten. Und in dieser Zeit haben sich auch die Ausgaben mehr als verdoppelt. Vielleicht zum Ersten, wir haben praktisch jetzt mehr Kapazitäten, wir haben mehr Geld in der Versorgung. Trotzdem, das haben wir schon gehört, auch von Professor Brieger, gibt es Probleme in der Versorgung. Und da teile ich ausdrücklich auch den Vorschlag zu sagen, wir brauchen eine separate Bedarfsplanung für Kinder und Jugendliche. Aber wenn wir dann noch mal tiefer schauen, da ist es schon so, dass wir viel Geld in der Versorgung haben. Wir haben Aufwüchse auch in der Vergütung über die Jahre, die höher sind als bei den grundfachärztlichen versorgenden Ärzten. Da waren es 33%, bei den Psychotherapeuten waren es 50% in dieser Zeit. Und auch die Debatte jetzt um die sogenannte Angemessenheitsprüfung, glaube ich, muss man auch in ein rechtes Licht noch mal rücken. Wir haben tatsächlich jetzt im zweiten Quartal 26 einen höheren Stundensatz als im zweiten Quartal 25. Diese Unwucht gab es allein nur im ersten Quartal 26. Ich will Ihnen noch mal die Zahl sagen, weil die habe ich mir rausgesucht. Wir haben jetzt im zweiten Quartal 26 für eine Therapiestunde einschließlich Zuschläge einen Wert von 173,73 und ein Jahr vorher waren es 136,33. Also das ist, wir reden nicht von einer Absenkung. Wir hatten diese besondere Systematik, die geht ja auf eine BSG-Rechtsprechung zurück und die hat eben viele Jahre dazu geführt, dass wir sozusagen Sonderleistungen hatten in der Versorgung, auch in der Vergütung. Das ist jetzt nivelliert worden. Und vielleicht noch einen letzten Punkt. Ich glaube, wir müssen in der Versorgung ganz andere Maßnahmen anwenden. Wir brauchen mehr Gruppentherapie und wir brauchen eine bessere Versorgung, gerade der Schwerstfälle über die Terminservicestellen. Dankeschön.
Dankeschön. Die Kollegin Seitzel für die SPD-Fraktion.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Herrn Dr. Fürstenberg vom GKV Spitzenverband und auch noch mal zum Thema Honorarabsenkungen im Bereich der Psychotherapie, die, das will ich auch nicht verhehlen, auch bei uns hier sehr große Irritationen herbeigeführt hat. Und wir haben es ja jetzt hier auch schon diskutiert, auch über die Versorgungslage in dem Bereich und die Effekte der Versorgungslage. Vielleicht könnten Sie bitte noch mal kurz erläutern, welche Voraussetzungen insbesondere bei der Angemessenheitsprüfung im Zusammenhang mit der Vergütung maßgeblich sind, wie es zu diesem Schiedsspruch in der Selbstverwaltung kam und wie Sie jetzt auch reagieren oder was Sie denken zu tun angesichts der erheblichen Bedenken hinsichtlich der Versorgungslage nach diesem Ergebnis.
Sehr gerne, Frau Dr. Seitzel. Ich möchte den Begriff noch mal Honorarabsenkung oder Honorarkürzung, den gibt es tatsächlich so nicht. Ich glaube, ich würde es gerne den Abgeordneten, aber auch den Expertinnen und Experten einmal noch mal erläutern. Und ich will ehrlich sein, wir haben im Vergleich zu Dezember letzten Jahres hat die allgemeine psychotherapeutische Versorgung um den Orientierungswert um 2,8% zugenommen. Wir haben Strukturzuschläge erhöht zum 01.01. diesen Jahres um knapp 15%. Und wir haben, das sage ich auch, ja, wir haben die klassischen Psychotherapien um 4,5% auch reduziert, abgesenkt. Summa summarum gibt das ein kleines Plus für alle psychotherapeutischen Praxen.
Entschuldigung, Herr Dr. Fürstenberg, angesichts der Zeit würde ich Sie bitten, könnten Sie noch mal auf meine Fragen beantworten. Danke.
Das war ja der Hintergrund, Entschuldigung. So, und wir haben gesetzliche Vorgaben zur Angemessenheitsprüfung, die sind historisch bedingt. Wir haben eine Rechtsprechung des Bundessozialgerichts, wir haben eine Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu dieser Thematik, zu der Modellausgestaltung. Und genau diese Modellausgestaltung, die wir seit dem Jahr 2015 gemeinsam mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung verfolgen, die haben wir in diesem Jahr umgesetzt, und zwar noch nicht mal voll umgesetzt, weil das Modell kam ja zu einem Reduzierungsbedarf um 10% und kam auch in den letzten beiden Jahren sogar zu einem Reduzierungsbedarf. Und in dem Gestaltungsspielraum, den wir haben als GKV, als Bewertungsausschuss, haben wir uns dazu entschlossen, diesen überhaupt nicht vollumfänglich umzusetzen, um hier keine Verschlechterung der Versorgung zu erreichen.
Dankeschön. Dann ist die AfD an der Reihe. Frau Schiesel.
Ja, meine Frage geht an Herrn Schelte. Welche Folgen hätte es für die Ausbildung und Nachwuchsgewinnung, wenn junge Psychotherapeuten den Eindruck gewinnen, dass Kassensitze wirtschaftlich immer riskanter werden?
Ja, Ronald Schelte, DGPT, keine Interessenkonflikte. Wir können das jetzt schon in den Gesprächen mit den Studierenden, aber auch mit den Absolventen merken, dass die Sorgen über die Möglichkeit einer einigermaßen finanziell tragfähigen Zukunft in einer psychotherapeutischen Praxis erheblich zunehmen. Und das hat auch damit zu tun, dass es Schlag auf Schlag gekommen ist. Also da sind jetzt mehrere Entwicklungen gewesen. Da war die Honorarkürzung, ich bleibe dabei. Und da sind die Pläne, die jetzt im Kabinettsentwurf stehen, über die Überführung in die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung, die eine unbestimmte Deckelung zur Folge haben wird, die natürlich insbesondere, die ist für niemanden von uns direkt derzeit schon absehbar, wo das hinführen wird. Aber wir haben es ja auch eben von Herrn Dr. Maas gehört, die dazu führen wird, dass man sich viel stärker an dem, was der Versorgungsauftrag ist, ein halber Sitz, wird zu einer Reduktion des Therapieangebots führen. Wenn die Stunden nicht mehr gemacht werden, wird sich insgesamt die wirtschaftliche Praxisführung noch mal erheblich wird sich das erheblich verschärfen, wie man das überhaupt wirtschaftlich darstellen kann, weil natürlich die Fixkosten, die mit dem Betrieb einer Praxis verbunden sind, in keiner Weise davon abhängig sind, wie meine Honorare steigen oder sinken. Also insofern ist von einem abschreckenden Effekt für die jungen Kolleginnen und Kollegen, auch insbesondere bei den Studenten und bei den Studentinnen, ist davon auszugehen. Und das finde ich sehr bedenklich, denn in der Regel handelt es sich um hochmotivierte und hochengagierte junge Menschen, die gerne in diesem Beruf arbeiten wollen. Und ich füge hinzu, der gesamtgesellschaftliche Bedarf für Psychotherapie ist auch in den letzten 10 Jahren gewachsen. Wir müssen nicht so tun, als ob eine Bedarfsplanung, die aus Zeiten von 1999 wesentlich beruht und damals den Ist-Zustand als den Bedarf definiert hat, dass das in allen Einzelheiten heute noch genauso stimmt. Und da gibt es viele Gründe für. Ich will einen eigentlich Grund nennen, der uns alle freuen sollte. Die Stigmatisierung, die mit Psychotherapie zu tun hatte und die damit zu tun hat, dass man psychotherapeutische Hilfe aufsuchen muss, das hat sich Gott sei Dank in den letzten 15, 20 Jahren sehr zum Positiven entwickelt. Und da sollten wir uns darüber freuen, dass Menschen bereit sind, Hilfe aufzusuchen. Vielen Dank.
Danke Ihnen, Kollegin Zollner für die CDU/CSU.
Meine Frage geht an die Sachverständige Miriam Pickelowik. Bitte berichten Sie uns von Ihren Patientinnen und Patienten und Ihren Erkrankungen. Besonders würde ich mich freuen, würde ich Sie darum bitten, dass Sie einen Schwerpunkt darauf legen, inwiefern die Veränderungen in den Erkrankungen in Bezug auf die Corona-Pandemie sich auswirken, gegebenenfalls immer noch, und vor allem in Bezug auf unsere Schulkinder und das Umfeld Schule.
Vielen Dank für die Frage.
Ich schließe mich all meinen Vorrednerinnen und Vorrednern an. Ja, die Kinder, die wir sehen, sind wirklich deutlich kränker als vor der Pandemie. Wir behandeln hier in der Praxis häufig Kinder, die haben ja bis zu 4 Diagnosen gleichzeitig. Und ich möchte hier wirklich nochmal Stellung beziehen. Wir behandeln schwer kranke Kinder. Und ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die das auch tun. Mit Zahlen werde ich Sie jetzt nicht belästigen. Die können Sie sich in den entsprechenden Studien herholen. Ich möchte Sie tatsächlich heute sensibilisieren für die Welle an kranken Kindern und Jugendlichen, die wegen psychischer Probleme, soziale Ängste, Mobbing, Prüfungsängste, Depressionen oder psychosomatische Beschwerden es nicht schaffen, monatelang in die Schulen zu gehen. Wir haben ein Riesenthema in unserer Gesellschaft und das heißt Schulabsentismus. Und das wird meines Erachtens und der Meinung vieler Kollegen nach und Kolleginnen nach wirklich übersehen. Kein Schulabschluss bedeutet keine Ausbildung. Ungelernte Tätigkeiten werden immer weniger werden. Das heißt, wie finanzieren sich diese Menschen künftig ihr Leben? Also die Schulvermeider von heute, wovon werden die leben? Jeder Mensch ohne Schul- und ohne Berufsabschluss kostet den Staat Tausende. Schulvermeidung wird zu spät erkannt. Und die Realität ist, diese Kinder kommen chronifiziert in die Praxen. Es gibt kaum Früherkennungssysteme. Schulvermeidung muss in den Schulen früher auffallen, muss in den Arztpraxen früher auffallen. Und wir brauchen dringend Konzepte, Modelle und wir brauchen Maßnahmen. Unsere Kinder brauchen wieder verlässliche Beziehungen, sichere Räume, echte soziale Unterstützung. Nicht irgendwann, nein, sie brauchen sie genau jetzt. Und psychische Gesundheit, und das würde ich gern hier noch wirklich, weil mir das ein Herzensthema ist, ist kein Randthema und psychische Gesundheit ist kein Luxus. Psychische Gesundheit entscheidet darüber, ob Menschen lernen, ob sie arbeiten, vertrauen und demokratisch teilhaben können. Das heißt, damit entscheidet psychische Gesundheit tatsächlich meines Erachtens über die Zukunft unseres Staates.
Dankeschön. Kirsten Kabat-Gonda für Bündnis 90 Die Grünen, bitte.
Schönen Dank, Frau Vorsitzende. Meine letzte Frage geht an Professor Hecken. Wir haben Sie ja leider nicht mehr so lange, wie ich feststellen musste. Unser Antrag, Sie haben den ja schon zweimal jetzt positiv erwähnt, der hat ja 3 Forderungspunkte. Das eine ist Reform der Bedarfsplanung, eigene Bedarfsplanung Kinder und Jugendliche, bessere Versorgung vulnerabler Gruppen, gerade schwer chronisch Kranker und Finanzierung der Weiterbildung. Und ich würde Sie bitten, auf diese Punkte noch einmal aus Ihrer Sicht einzugehen, was Sie daran unterstützen, was Sie vielleicht auch kritisch sehen und insbesondere Ihren Punkt noch mal einmal extrapolieren, der da ja heißt, halbe Sitze werden dann ganze Sitze, wenn auf der zweiten Hälfte Menschen mit besonderem Hilfebedarf behandelt werden.
Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Abgeordnete. Ich will das gerne präzisieren. Zur Finanzierung der Weiterbildung kann ich mich nicht äußern, weil der GBA für die Finanzierungsfragen nicht zuständig ist. Zur Behandlung schwerkranker Menschen, also zum dritten Teil des Antrags besonders vulnerabler Gruppen, sage ich, wir haben ja 2 Richtlinien, die 92b als Rechtsgrundlage haben, zum einen die zur Behandlung von Erwachsenen, die hat gewisse Geburtswehen gehabt, was die Zusammensetzung der Teams anging, man hat das gut gemeint, aber es war dann am Ende in der Umsetzung relativ schwierig, die entsprechenden Kapazitäten und auch die behandlungswilligen Psychotherapeuten zu finden und auch andere, die sich hier einbringen. Hier sehe ich nach wie vor noch eine Schnittstellenproblematik mit den anderen Bereichen, die außerhalb des SGB V eigentlich auch gerade bei Kindern und Jugendlichen gebraucht würden, angefangen von der Jugendsozialhilfe über diverse andere Bereiche. Wir haben beschlossen, dann die Spezialrichtlinie für die besonders kranken Kinder und Jugendlichen. Da gibt es noch keine Erfahrungen. Da ist aber der elementare Unterschied, dass wir hier, weil Kinder und Jugendliche eben ganz spezielle Bedarf haben, die man einfach so an GAF-Werten ableiten kann, hier haben wir flexible Teams ermöglicht, hier haben wir ausdrücklich auch organisiert, die Zusammenarbeit mit kommunalen Anbietern und Leistungserbringern, mit kirchlichen, mit sozialen. Leider haben die aber auch Finanznöte, was dazu führt, dass wir vielfach vor verschlossenen Türen stehen, weil die sagen, wir täten ja gerne, aber die Kommunalaufsicht hat uns diese Planstelle gestrichen, weil wir die halt bräuchten, aber wir haben eine Haushaltsnotlage und das ist halt keine Pflichtaufgabe. Und wir haben als weiteren Punkt hier eben auch noch Nachbesserungen an der Hauptrichtlinie vorgesehen, indem wir die Teamstrukturen einfacher gemacht haben. Der letzte Punkt, Frau Abgeordnete Kappert-Gonter, ist derjenige, dass ich schlicht und ergreifend sage, normal ist in allen Versorgungsbereichen ein halber Sitz. Wenn das so ist und wenn ich mehr Leistungen erbringe, dann wird das nicht bezahlt, weil das eben in der Bedarfsplanung nicht abgebildet ist. Wir haben hohe Aufwüchse in der Psychotherapie, die aber zum Teil aus den halben Sitzen resultieren. Und ich sage, die Logik wäre, wenn wir das bezahlen, was ich möchte, dann möchte ich aber, dass auf diesen Sitzen dann eben auch die besonders Kranken behandelt werden. Und das kann man in Abrechnungsziffern nachweisen, damit wir da wenigstens ein Einfallstor haben, dass die nicht ewig auf Termine warten. Denn bisher sind alle Versuche zur Steuerung fehlgeschlagen, die wir hatten.
Dankeschön. Dann hat der Kollege Schwarze für die SPD-Fraktion das Wort.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich stelle meine Frage an den GKV-Spitzenverband und möchte einmal an die Aussagen, die hier in großer Breite von Herrn Schelte, von Herrn Maas und Professor Brieger, von Herrn Hecken und Herrn Danner getroffen sind, noch mal anknüpfen. Wir haben eine Situation, wo von all denen beschrieben wird, wie schlecht die Versorgungssituation ist und wie sie sich weiter verschlechtert und wie sie mögliche Gesetzesänderungen auch die Situation noch mal verschärfen können. Wir haben eine ganz spezielle Situation bei Kindern und Jugendlichen. Wir haben seit 2001 bis 2021 gerechnet, die Zahl der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, der Tage, die es betrifft, hat sich fast verdreifacht auf jetzt 145 Millionen. Wir haben 40% der Menschen, die in Frühverrentung gehen, aufgrund psychischer Erkrankungen. Wie lesen Sie die Zahlen bei Ihnen im Krankengeld ab? Ja, im Krankengeld auch ab. Das muss sich ja über die Zeit auch bemerkbar machen. Das sind ja lange Krankheitsverläufe. Und welche Zuspitzung erwarten Sie in diesen Bereichen, was die Ausgabenseite bei Ihnen angeht?
Ich habe jetzt tatsächlich die Zahlen zum Krankengeld nicht mit, aber ich kann die Richtung, darum geht es ja, die kann ich bestätigen. Ja, wir haben eine Zunahme psychischer Erkrankungen, psychischer Morbidität, das ist ja vollkommen unstrittig. Wir haben, das hatten wir verschiedentlich dargestellt, auf der anderen Seite aber eine extreme Zunahme auch der Behandlungskapazitäten, der Sitze der niedergelassenen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, als auch des Honorars. Wir geben inzwischen 4 Milliarden Euro aus pro Jahr. Und es geht beides nach oben. Wie kriegen wir das denn wieder zusammen? Wir brauchen mehr Steuerung. Wir haben den Eindruck, dass tatsächlich insbesondere die schwer psychisch Kranken Probleme haben, Termine zu kriegen, Probleme haben, in die Behandlung zu kommen. Und Herr Hecken hat es gesagt, wir haben 2 Richtlinien des GBA inzwischen, die sind noch am Anlaufen. Wir brauchen eine bessere Steuerung. Es darf nicht der oder diejenige Termine kriegen und im Kinderbereich schon gar nicht, der am besten noch telefonieren kann. Schwer psychisch Kranke haben auch Probleme, Termine zu organisieren. Ja? Und das sehen wir auch in der zukünftigen Primärversorgung, dass wir auch für Psychotherapien oder für die psychotherapeutische Versorgung, dass wir eine bessere Steuerung, eine deutlich bessere Steuerung brauchen. Allein mehr Kapazitäten oder mehr Geld ist aus unserer Sicht an der Stelle nicht hilfreich. Ich teile aber Ihre grundlegende Einschätzung, dass wir da ein großes Problem haben, an dem wir arbeiten müssen.
Vielleicht können Sie die Zahlen noch mal nachliefern. Die bitte hätte ich gerne. Wir haben eine Zahl von 4 Milliarden bei 20 Milliarden, die wir fürs Krankengeld ausgeben. Vielleicht können Sie das bestätigen.
Okay, danke. Dann hat die letzte Frage der Kollege Reddick für die CDU-CSU-Fraktion.
Vielen Dank. Ich hätte noch eine Frage an die Bundespsychotherapeutenkammer und an Frau Dr. Benecke, und zwar mit Blick auf die Weiterbildungsfinanzierung. Wir haben es heute auch schon mal angeschnitten. Ich glaube, es ist erstmal gut, dass wir es jetzt entsprechend gesetzlich verankert haben, dass jetzt künftig auch klar ist, dass die Leistungen berücksichtigungsfähig sind, die gegenüber Versicherten erbracht wird. Aber der Kern der Frage ob am Ende die Weiterbildungsfinanzierung auch ausreichend ist. Und es wird sich jetzt in den nächsten Monaten, Jahren natürlich besonders herausstellen, ist auch die Frage, wie viele Stunden angesetzt werden können in der Weiterbildung und wie viel realistisch sind. Deswegen würde mich da interessieren, wie viele Behandlungsstunden aus Ihrer Sicht für Psychotherapeuten in Weiterbildung pro Woche in der Regel erbracht werden können und welche Vorgaben hierzu seitens der Weiterbildungsverordnung der Länder bestehen.
Ja, vielen Dank für die Frage. Direkte Vorgaben gibt es dazu nicht, wie viele Stunden in der Woche erbracht werden sollen oder dürfen in Bezug auf die Behandlungsleistung. Es ist aber so, dass wir natürlich gucken müssen, was müssen die Weiterbildungsteilnehmerinnen alles leisten. Und das eine ist natürlich in der Tat gerade im ambulanten Sektor die Weiterbildungsleistung, sprich die Therapien, die erbracht werden müssen. Dazu kommen aber eben auch Supervisionen, die engmaschig erfolgen müssen, damit Fachpsychotherapeutinnenstandard auch gewährleistet ist, sowie die Theorie, die hinterlegt werden muss, und die Selbsterfahrung. Wenn man das alles zusammennimmt, dann kommen wir auf eine ungefähre psychotherapeutische Behandlungsleistung im ambulanten Kontext von ungefähr 20 bis 25 Stunden. Wenn man dann die anderen Leistungen mit dazu nimmt, dann kommt man auf eine Vollzeitstelle. In den Kliniken stellt sich es ähnlich dar. Da ist natürlich der die Arbeit anders verteilt. Dort wird einfach gearbeitet. Und dort müssten aber auch die zusätzlichen Leistungen, die für den Fachpsychotherapeutinnenstandard nötig sind, erbracht werden, sodass wir auch da einen Teil haben, der, wie bei den Ärztinnen und Ärztinnen auch, letztlich für Weiterbildung zur Verfügung gestellt werden muss und eben nicht Arbeit am Patienten sein kann. Für die Weiterbildungsambulanzen, da ist in der Tat über das BIP, wie man so schön nennt, sind die Rahmenbedingungen geschaffen, dass da verhandelt werden kann mit den Krankenkassen auf Landesebene. Und da wird man sehen, was am Ende an Honoraren bezahlt wird. Im Moment sieht es aus, als würde genau EBM vereinbart werden. Und das wäre zu wenig, um anschließend einen angemessenen Lohn für die angestellten Psychotherapeutinnen in Weiterbildung bezahlen zu können. Wie gesagt, plus die Leistungen, die eben erbracht werden müssen. Und ohne diese Leistungen letztlich Weiterbildung nicht zielführend ist, weil wir am Ende nach der Prüfung eine vollwertige psychotherapeutische Leistung dann auch erwarten müssen in eigenständiger Verantwortlichkeit.
Ja, vielen herzlichen Dank für diese intensive Stunde und die vielen Informationen, die Sie uns noch mal hier mitgegeben haben. Wir werden sicher über die Psychotherapie in den nächsten Wochen auch noch ein bisschen intensiver diskutieren. Für heute noch mal herzlichen Dank für Ihre Anwesenheit, Ihre Expertise. Und ich wünsche noch einen schönen Abend und eine gute Restwoche. Und wir sehen uns. Und die Sitzung ist geschlossen.